Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Mit dem Bericht einer Theaterpremiere in München können Sie rechnen. Einer Ikonenausstellung in Bremen, einem Inselvolk auf der Couch und der Frage, was bedeutet die verschobene Brexit-Abstimmung für deutsche Museumsmacher?
Englische Museen hatten für mich immer schon eine große Vorbildfunktion. Neil MacGregor in der National Gallery oder später im British Museum hat für unsere Museen wichtige Zeichen gesetzt. Und das wird man nicht so schnell kleinkriegen.
Das sagt Hermann Arnold, er ist Direktor des Museums für Kunst und Kultur in Münster und mehr mit ihm gleich in dieser Sendung. Zuerst aber nach Frankfurt. Am letzten Tag der Buchmesse, da wird ein Preis mit Strahlkraft verliehen. Mit Anselm Kiefer wurde 2008 schon mal ein bildender Künstler ausgezeichnet und kein Schriftsteller oder Publizist. Heute also erstmals ein Fotograf. Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado. Er erhielt in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2019. Die Fotoreportagen von Not und unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Goldminen oder über den Völkermord in Ruanda oder die Situation von Flüchtlingen wurden aber auch kritisiert. Sie seien zu schön, zu verharmlosend, zu ästhetisch, ja gar mit kolonialistischem Blick gemacht. Sein Fotoband Genesis etwa zeige unkritisch die Schönheit des Planeten. Laudator und Preisträger widersprachen allerdings bei der Festveranstaltung heute. Ludger Fittgau berichtet.
Sebastião Salgado ging in seiner Dankesrede nach dem Erhalt des Friedenspreises des deutschen Buchhandels selbst auf seine Kritiker ein. Vor allem auf den bisweilen gegen ihn erhobenen Vorwurf, er ästhetisiere das soziale Elend von Menschen oder theatralisiere unberührte Gegenden der Welt, die er fotografiere, bis hin zur kitschig-romantischen Verklärung der Natur oder einem neokolonialistischen Blick auf Naturvölker.
Meine Fotos haben sicherlich eine ästhetische Dimension. Das ist unbestritten. Meine Sprache ist das Licht. Denn es ist auch und vor allem die Mission, Licht auf Ungerechtigkeit zu werfen, die meine Arbeit als Sozialfotograf bestimmt.
Die Selbstbeschreibung Salgados als Sozialfotograf stützte auch der Filmemacher Wim Wenders in seiner Laudatio heute in der Paulskirche in Frankfurt am Main. Wenders fragte, kann Fotografieren ein Akt des Friedens sein? Schließlich sei diese Tätigkeit mit Schießen verbunden, nicht nur das Wort Schnappschuss, erinnere daran.
Sebastião Salgado schießt nicht, er stiehlt nicht, er stellt keine Fallen. Im Gegenteil, seine Bilder entwaffnen, sie stiften Verbindung, Nähe und Empathie. Und so lässt ihr Preis nicht nur Sebastião Salgado, sondern auch seinen Beruf, sein Handwerk, sein Lebenswerk in einem anderen Licht erscheinen, eben als Werk und Wirken des Friedens.
Sebastião Salgado erinnerte in seiner Friedenspreisrede daran, dass er mit seiner Frau Delia bereits Ende der 1960er Jahre Brasilien aus politischen Gründen verlassen und ins Pariser Exil gehen musste.
So perhaps.
Vielleicht erklärt dieser Weg, warum ich mich für Bevölkerungsgruppen einsetze, die ihre Heimat verlassen haben, vertrieben oder bedroht von Kriegen, Armut oder rücksichtsloser Modernisierung.
Wim Wenders, der Salgado 2014 in seinem Dokumentarfilm »Das Salz der Erde« porträtierte, erwähnte exemplarisch die Fotoarbeiten, die Sebastião Salgado während des Völkermords in Ruanda Mitte der 1990er Jahre anfertigte. Diese Arbeit hätte Salgado bald den Verstand geraubt, er sei monatelang verschollen gewesen, berichtete Wenders.
Nur einer, der so mit anderen gelitten hat, der zu den Machtlosen, den Unterdrückten, Hungernden und Fliehenden gegangen ist, sie begleitet hat, mitgegangen ist, ihnen Zeit geschenkt hat, ihnen zugehört und ihnen so eine Stimme gegeben hat als ihr Botschafter, der sie auch mitunter überhöht hat. Nicht damit ihr Leid schöner aussieht, wie manchmal der absurde und unsinnige Vorwurf lautet, sondern um ihnen gerade im Leid Achtung zu zollen.
Das Preisgeld des Friedenspreises will Sebastião Salgado mit portugiesischen sowie mit marokkanischen, algerischen und tunesischen Bauarbeitern teilen, weil sie als Arbeitsmigranten in den 1970er Jahren nach Frankreich kamen, wie Sebastião Salgado und seine Frau kurz zuvor als politische Flüchtlinge aus Brasilien.
In den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts machte ich eine Reihe von Reportagen über Einwanderer in Frankreich. Sie arbeiteten hart, um eine Zukunft zu errichten, die nicht nur ihre war, sondern auch die Zukunft Frankreichs, denn sie trugen maßgeblich zum industriellen und urbanen Wachstum des Landes bei. Auch Menschen aus Nordafrika waren dabei. In Nordfrankreich lebte ich unter Bergleuten, die meisten von ihnen Marokkaner, die die Polen in den Kohlegruben abzulösen begannen. Sie nahmen mich herzlich auf und ich habe bis heute intensive Erinnerungen an ihre Freundschaft.
Vom Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2019 an den brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado berichtete Ludger Fittkau. Am Münchner Residenztheater gab es eine Uraufführung, und zwar Ewald Palmezhofers Drama »Die Verlorenen«. Der österreichische Dramatiker Palmezhofer ist auf dem Land groß geworden und weiß um die Sinnangebote, die Macht der Tradition, die Nähe und Vertrautheit mit Natur und den Dingen, aber er weiß auch um die falsche Konformität, die Gewalt und die Grobheiten. Der erfolgreiche Theaterautor hat den Saisonauftakt am Münchner Residenztheater unter der Intendanz von Andreas Beck bestritten. Für die Verlorenen, so sein Stück, ist der Himmel über München offenbar leer. Über eine volle Bühne und einen nicht verlorenen, sondern gewonnenen Theaterabend berichtet Sven Recklefs.
Verlorene sind sie alle, doch können sie ihre Verlorenheit zumindest sprachmächtig formulieren. Ein jeder noch hat eine Geschichte zu erzählen, ein jeder in diesem merkwürdigen Chor, der da zu Beginn den leeren weißen Bühnenraum bevölkert und mit seinem »Hallo, ist da wer?« auf eine Resonanz hofft, die niemals kommen wird. Es ist, als würde dieser Wunsch nach einer Macht da draußen, die allem einen Sinn geben würde, die Figuren durch das ganze Stück begleiten. Kein Wunder, dass hoch über ihnen ein Kreuz hängt, ein hölzernes Kreuz am hölzernen Bolzen. Am Schluss, wenn das Kreuz längst abgenommen ist, weil es für nichts mehr steht, am Schluss wird am hölzernen Bolzen ein Mensch hängen, aufgespießt, blutig, tot. In der Zeit dazwischen wird sich der Chor in das Personal von Ewald Palmezhofers »Die Verlorenen« verwandeln und damit in ein Kaleidoskop von Figuren, die als Verlierer und Verlorene ihren Platz in der Gesellschaft nie gefunden haben. Dabei erzählt der Plot von jener Clara, die aus ihrer Gegenwart mit ungeliebter Arbeit, problematischem Sohn und Ex-Ehemann mit neuer Frau in das Haus ihrer verstorbenen Großmutter flieht, ohne allerdings ihrem Leben entrinnen zu können, nicht einmal in der Dorfdisco.
Dann habe ich Sie also mit einer sehr geheimnisvollen Frau zu
tun. Nein, weit gefehlt.
Ich sehe das doch.
Das macht das Disco-Licht.
Das fällt auf alle hier, aber keiner steht so gut wie dir.
Vermutlich, weil ich es nötig habe. Von innen leuchte ich nämlich nicht. Drum kleide ich mich in fremdes Licht, das zugegeben künstlich ist, und bin ein Abglanz meiner selbst.
Trotzdem passiert ihr die Liebe, zumindest für eine Nacht, die Liebe mit dem jungen Kevin, den sie zunächst aus dem verlassenen Haus scheucht, um dann doch mit ihm eine Nacht zu verbringen. Und wie alle anderen, so weist auch er sprachmächtig über den eigenen Horizont hinaus.
Direkt man spricht, bevorzugt über andere pflegt zu sprechen man. Das heißt, die Macht mit Volkes Mehrheitsstimme scheinbar spricht und sondert aus und schiebt hinaus und wertet ab und drückt hinab ein Spiel, das über Bande geht, am anderen exerziert, was alle schleichend trifft. Man merkt's noch nicht, nicht gleich.
Es ist, als habe Ewald Palmezhofer die Quintessenz seines neuen Stückes diesem Kevin in den Mund gelegt. In der Verrohung der Sprache in Politik und modernen Kommunikationsforen macht er die Ursache für die Entmenschlichung der Welt aus, die mit der permanenten Herabwürdigung des Mitmenschen erst den Verlorenen aus diesem macht. Dass diese Verrohung längst auch die Figuren seines Stückes erreicht hat, macht Ewald Palmezhofer vor allem an dem Sohn der Hauptprotagonistin deutlich, der wegen eines Videos über die Misshandlung eines Mitschülers vom Unterricht suspendiert wird. Von da an eskaliert die Handlung und nimmt ihr furchtbares Ende.
Durch mich entblättert, ragt ein Pfahl, der von der Erde weg nach oben zeigt, gepflanzt in mich. Der Himmel steht jetzt still.
Uraufführungsregisseurin Nora Schlocker wirft im Münchner Residenztheater Palmezhofers Figurenpanoptikum geschickt in ihren weißen leeren Bühnenraum, der nur in seiner schwarzen Umrandung schmale Streifen für Auf- und Abtritte zulässt. Das ermöglicht schnelle Orts- und Figurenwechsel und so einen zügigen Handlungsfluss. Zugleich weiß ihr Ensemble, Palmitzhofers lyrisch rhythmisierte Sprache alltagstauglich klingen zu lassen, ohne dabei den fein im Text versteckten apokalyptischen Humor des Autors zu vergessen. Und so machen diese Spielerinnen und Spieler, unter denen es für München einige neue Gesichter und Persönlichkeiten zu entdecken gibt, Lust auf mehr. Ewald Palmitzhofers »Die Verlorenen«, die sich mit empathischer Poesie den Deformationen des modernen Menschen annehmen, ist ein starkes Stück und ein gelungener Auftakt.
Sagt Sven Rickles. Es klingt nach Byzantinismus, was die Bremer Kunsthalle seit dem Wochenende bietet. Die Sonderausstellung heißt »Ikonen, was wir Menschen anbeten«. Doch rasch ist klar, es geht hier nicht um Marienfiguren auf Goldgrund, sondern einzigartige Kunstwerke aus neuen Jahrhunderten. Kunstwerke, denen auch heute noch kultische Verehrung entgegengebracht wird und die die Idee des Übersinnlichen repräsentieren. Ein schwarzes Quadrat oder eine weiße Leinwand sind da oft gern genommene Beispiele. Die einmalige Inszenierung ermöglicht, die spirituelle Kraft von Kunstwerken zu erfahren. Für die Sonderausstellung wird die gesamte Kunsthalle Bremen mit einer einzigen Schau bespielt. In jedem der 60 Räume wird nur ein Werk präsentiert. Und das reicht dann von einer alten russischen Ikone in der Tat bis zu Pop-Superstars von heute wie Jeff Koons. Rainer Berthold Schossig berichtet.
Der Direktor der Kunsthalle Bremen steht vor einer Art riesiger Konfektschachtel, die innen über und über mit Goldpapier beklebt ist. Der US-Künstler James Lee Byers hatte das überirdisch funkelnde Behältnis einst zu seiner eigenen Totenkammer erklärt, und nun ikonisiert sich Direktor Christoph Grunenberg damit gleichsam selbst.
Das Prinzip dieser Ausstellung ist ein Bild pro Raum, sind über 60 Räume und damit eine wunderbare Auswahl von wichtigen Werken aus der ganzen Welt. Werke, die eine gewisse Aura haben, die uns bewegen, dass wir uns auf ein Werk ganz intensiv einlassen können.
Wer eine reine Ikonenschau erwartete, stößt auf eine überraschend quirlige Werkversammlung, weniger religiöse Andachtsbilder, vielmehr agnostische Ikonen aus den vergangenen Jahrhunderten. Kein Gott nirgends, dafür viele weltliche Ikonengötter, die ihre changierende Aura durch Kunstgeschichte und Kunsthandel bekommen haben. In der Belle Etage taucht der Besucher ein in die Klanginstallation der kanadischen Künstlerin Janet Cardiff, eine 40-stimmige Renaissance-Motette aus 40 Lautsprechern. Hier stößt man auch auf ein anonymes mittelalterliches Mandylion, ein Tuch mit dem stilisierten Antlitz Christi. Heute hat sich das Ikonische vom heiligen Bild verabschiedet. Jede Menge profane Ikonen wuseln inflationär durch die Welt. Die kühl-romantischen Landschaften Caspar David Friedrichs feiern den Herbst des Mittelalters. William Turner verehrt Dampfkraft und Nebel. Die Abstraktionen Kandinskys, Mondrians und Rothkos konstituieren die neuen Götter der Moderne. Bei Francis Bacon und Eve Klein, Joseph Beuys und Andy Warhol zerfallen sie in subjektive Sinnbilder, lauter Einzelstücke in monochrom gehaltenen Räumen.
Das sind natürlich Kunstwerke, die die Tradition der Ikone des religiösen Andachtsbildes fortsetzen. Und also es gibt einen Diskurs und eine ganz große Bandbreite von Werken.
In Zeiten des Anything Goes erweist sich der Ikonenbegriff als fantastische Klammer. Heute kann nahezu alles und jeder dazu werden. Bühnen- und Poppersonal, Star-Architekten, gleich viel. Was vergötterte Meisterwerke früher konnten, schaffen heute spielend Markenfirmen und Produkte wie Coca-Cola und Tempo. Die Kuratoren versprechen den Besuchern intensive Begegnungen, Kontemplation und Reflexion. Doch die aufwendig inszenierte Bremer Schau setzt vorwiegend auf quantitative Produktion von Andacht und Ehrfurcht, weniger qualitativ auf Entschleunigung und Spiritualität. Die Ikonen und mittelalterlichen Reliquien gehen unter im Lärm aktueller Objekte und Projektionen. Isa Genskens Nofretete mit Sonnenbrille, Niki de Saint-Phalles Goldschrein für Fledermaus oder Jeff Koons gigantischer Hochglanz-Balloon-Dog. Im Gedächtnis bleiben ein Selbstbildnis der Malerikone Van Gogh in einem sanft illuminierten, getreidegelben Raum, Inszenierung eines malenden Heiligen oder gequälten Künstlergenies oder das berühmte schwarze Quadrat von Kasimir Malevich, einst platziert in der oberen Ecke eines Ausstellungsraumes, der heiligen Ostecke, dem traditionellen russischen Ikonenwinkel. Kunstwerke der Superlative, ikonisches Personal und Genieblitze aus diversen historischen Momenten, Kamerablicke ins kollektive Gedächtnis, auf private Leidenschaften und individuelle Reliquien. Der Strauß der Bremer Ikonenversammlung ist beeindruckend bunt. Ehrerbietung und Anbetung kann man jedem und allem zollen. Gott, Menschen, Lebenden und Toten, Bildern und Sachen. Freilich, die enzyklopädische Beliebigkeit des Bremer Angebots macht den Besucher atemlos.
Sagt Rainer Berthold Schossig. Parlament und Premier auf der Insel, die machen gerade so eine Art politisches Armdrücken. Wer ist stärker? Das britische Unterhaus verschiebt die Brexit-Abstimmung, das haben wir gehört. Es hat nach 6-stündiger Sondersitzung die Entscheidung blockiert. Premier Johnson hat in Brüssel um Fristverlängerung gebeten. Er will trotzdem alles tun, um die EU am 31. Oktober zu verlassen. Einen Aufschub des Austritts soll es nicht geben, sagte er. Was bedeutet das weiterhin für die deutsch-britische Zusammenarbeit im Ausstellungswesen und Museumsbetrieb? Das haben wir erneut Hermann Arnold gefragt, Direktor des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster, der in Kürze eine große Schau mit Gemälden von William Turner eröffnet. Die meisten Leihgaben dafür kommen aus London. Die Ausstellung also Turner, Horror and Delight, startet am 8. November. Sie steht unter der Schirmherrschaft des britischen Botschafters. Hermann Arnold, habe ich gefragt, werden Sie am 8. November eine William-Turner-Ausstellung in Münster eröffnen?
Auf jeden Fall. Also die Eröffnung selber wird am 7.11. sein. Wir freuen uns alle sehr darauf. Wir haben es nicht so gewollt, aber es wird vermutlich die erste Kunstausstellung mit britischen Kooperationspartnern sein, die nach dem Brexit stattfinden wird.
Unter der Schirmherrschaft des britischen Botschafters?
Ja, ganz genau.
Der kommt?
Der kommt nicht, sondern der Generalkonsul wird kommen, aber wird auch während der Eröffnung sprechen. Und ich werte das einfach auch als ein bewusstes Bekenntnis unserer britischen Partner, dass es mit der Kultur weiter zusammengeht.
80 Bilder, haben Sie uns im April verraten sollen, aus London kommen. Seit 20 Jahren die bedeutendste, wichtigste Ausstellung über Turner in Deutschland. Ein Vertrauensbeweis also nach wie vor?
Ich denke ja, weil seit 2014 ist das jetzt die vierte Ausstellung mit einer englischen Thematik und mit wichtigen britischen Kooperationspartnern. Ich glaube auch, dass es natürlich weitergeht. Und ich habe sogar den Eindruck, dass wir jetzt noch sehr viel bewusster zusammenarbeiten, dass die Bedingungen und auch die Beziehungen, dass es sehr viel enger geworden ist seitdem.
Das Unterhaus, Herr Arnold, verschiebt die Brexit-Abstimmung. Es hat nach 6-stündiger Sondersitzung die Entscheidung blockiert. Wir haben darüber gehört. Premier Johnson hat dann in Brüssel umgehend um Fristverlängerung gebeten, was er per Gesetz auch tun muss. Er will trotzdem alles tun, um die EU am 31. Oktober zu verlassen. Ein Aufschub des Austritts soll es nicht geben, sagt er. Verändert das etwas für Ihre Arbeit und Situation?
Alle Leihgaben werden vor dem 31.10. in Münster sein. Dafür haben wir Sorge getragen. Und natürlich wird das ein Rückschritt sein für die Zusammenarbeit. Also ganz konkret kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dadurch, dass Großbritannien zur Außengrenze wird, der EU, werden Kunstwerke und Leihgaben für die Zollabfertigung zu Zollgütern werden. Das heißt, es wird mehr Zeit brauchen, es wird sehr viel bürokratischer werden, es werden Zollgebühren entstehen. Und jetzt schon haben einige Leihgeber ihre Leihverträge dahingehend aktualisiert. Und ganz konkret, einige Kunsttransportunternehmen haben jetzt schon zusätzliche Plätze auf den Fähren gebucht, in der Voraussicht, dass es zu Staus am Tunnel kommen könnte. Das spricht natürlich erstmal für eine große Verunsicherung, aber es ist natürlich ein Rückschritt zu dem, was wir in der Europäischen Union an Freizügigkeit auch bisher gewohnt waren. Das zeigt mir natürlich auch, dass die Politiker jahrelang die kulturelle Dimension, das, was Navid Kermani ja auch mit den europäischen kulturellen Werten immer verbunden hat, die Freizügigkeit, die Werte, die wir teilen, dass wir das zu lange vernachlässigt haben. Und da glaube ich, haben wir Museen, da sollen wir gar nicht klagen, sondern da müssen wir eigentlich jetzt auch vorangehen. Und da sind solche Ausstellungskooperationen eigentlich, haben Modellwert. Und da müssen wir wirklich uns engagieren dafür, dass den Leuten bewusst wird, mit welchen Werten wir in Europa zu tun haben und was auf dem Spiel steht.
Sie unterhalten seit vielen Jahren enge Kontakte zur britischen Insel im Museumsbereich. Die Zusammenarbeit mit der Tate Gallery zeigt das ja. Sie haben uns vor einigen Monaten gesagt, ich schaue mit Bangen, sollte der ungeregelte Brexit kommen. Haben Sie sich inzwischen daran gewöhnt?
Nein. Ich glaube, dafür ist das ja alles viel zu... Wir wissen ja gar nicht genau, was auf uns zukommt. Das Konkrete habe ich Ihnen gerade geschildert. Aber was das dann im Einzelfall bedeutet... Im Kulturbereich, unsere Kulturpartner auf der britischen Insel und wir sagen eigentlich, dass wir weiter an Kooperationen arbeiten. Die nächste Ausstellung in 3 Jahren in Münster ist schon mit der Tate zusammen in London in der festen Planung. Und im Augenblick so ein bisschen fahren wir einerseits auf nahe Sicht, auf der anderen Seite machen wir einfach weiter und versuchen einfach auch Tatsachen zu schaffen.
Sagt Hermann Arnold, Direktor des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster. Und sogar in der Kneipe gibt es schon eine Brexit-Border. Die Befürworter des Austritts auf der einen Seite, des Pubs die Remainer auf der anderen. Und manch einer fühlt sich von der Brexit-Debatte ohne Ende so erschöpft, dass er oder sie schon Brexhausted ist, austrittserschöpft. Der Schritt zur seelischen Unordnung, Irritation, zur psychischen Disorder ist da ja nicht mehr weit. Kurz, Briten schlägt die Politik nicht nur auf den Magen, sondern inzwischen wohl auch auf die Seele. Wie sehr, das zeigt eine Untersuchung der British Association for Counseling and Psychotherapy. Demnach glaubt jeder dritte Brite, dass der Brexit und die Diskussionen darüber seiner psychischen Gesundheit schade. Die Briten stehen also nicht mehr geduldig und vertrauensvoll in der Schlange, sondern liegen besorgt auf der Couch. Sandra Pfister über ein betrübtes Volk.
Emmy von Dersen ist Psychotherapeutin im Londoner Nordwesten. Sie würde nicht gleich von einem Brexit-Anxiety-Syndrom sprechen. Aber bei vielen Briten habe das Brexit-Referendum psychische Probleme ausgelöst oder verstärkt.
I have certainly seen hundreds and thousands of people.
Ich kenne Hunderte oder sogar Tausende von Leuten, die seit dem Brexit unter Angst und Depressionen leiden. Unsere Lebensumstände in dieser Gesellschaft und Nation führen zu psychischen Krankheitsbildern. Das ist wie ein großes gesellschaftliches Experiment.
Es sei, als ob man den Deckel von einem Topf angehoben hätte, in dem es schon lange brodelt und gärt.
I've heard all sorts of things. People who are being spat at in shops.
Leute werden im Geschäft angespuckt oder auf der Straße angemacht, weil sie eine andere Sprache sprechen. Ihre Kinder werden in der Schule gemobbt, wenn herauskommt, dass einer ihrer Eltern EU-Bürger ist. Das wäre vor 10 Jahren noch nicht passiert. Irgendetwas hat sich in dieser Gesellschaft verändert.
So something has shifted. In how this nation conducts itself.
Emmy van Duysen ist selbst vor 40 Jahren aus den Niederlanden nach Großbritannien eingewandert. Zu ihr kommen aber nicht nur Europäer, die sich so fühlen, als wollten viele Briten sie loswerden. Auch viele Briten suchen ihre Hilfe. Brexit-Gegner und Brexit-Befürworter.
We see the breaking up of families.
Ich erlebe, wie Familien zerbrechen, wie sich Eltern und ihre Kinder zerstreiten. Was wir hier am häufigsten sehen, ist der Konflikt zwischen Ehepartnern. Besonders Frauen, die Briten geheiratet haben. Männer, bei denen sich dann herausstellte, die haben Leave gewählt. Und wenn sie EU-Bürgerin sind und ihr Mann gegen ihre Zukunft gestimmt hat, wird es sehr schwierig, einander noch zu vertrauen.
Wie tief die Zerwürfnisse gehen, das war eigens Thema einer Sendung in der BBC.
Chris has tweeted, parents voted to leave.
Chris hat einen Tweet geschickt. Meine Eltern haben für den Brexit gestimmt. Meine Geschwister und enge Freunde für Remain. Wenn wir zusammen weggehen, sitzen die Remainer an einem Ende des Pubs und die Leaver am anderen. Wir gehen uns aus dem Weg. Am Anfang hat mein Bruder meinen Vater, der für den Brexit ist, einen Rassisten genannt. Danach war erstmal Funkstille. Wir haben jetzt wieder Kontakt, aber das hat etwas kaputt gemacht. Ich vermeide auch, meine Schwester zu sehen. Mit ihr über den Brexit zu reden, würde unsere Beziehung nicht überleben.
Einige Psychologen ziehen sogar Vergleiche mit Krisenherden auf der Welt, die von brutaler Gewalt geprägt sind. Gabrielle Rifkin hat als Konfliktvermittlerin 20 Jahre lang im Nahen Osten gearbeitet. Großbritannien, sagt sie in der Sendung, ist für sie eine emotionale Krisenregion.
Das Gefühl von Gemeinschaft geht verloren. Die Leute fühlen sich bedroht. Der Pub vor Ort hat inzwischen oft zugemacht. Dort wurden politische Gräben auch mal überbrückt. Auch in der Kirche traf man Leute, die eine andere Meinung hatten. Es gibt inzwischen einfach viel weniger Orte, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen können.
And so we're getting a huge reduction in the spaces where people can actually engage.
Für viele Abgeordnete des Unterhauses ist die durch den Brexit aufgepeitschte Atmosphäre bedrohlich. Nicht wenige tragen schon lange mobile Alarmgeräte mit sich, um notfalls schnell die Polizei rufen zu können. Das Klima der Verunsicherung und Bedrohung sei ansteckend, sagt Emmy van Deursen. Je mehr Briten das Gefühl hätten, den Boden unter den Füßen zu verlieren, desto eher liefen sie Populisten und Diktatoren hinterher. Ein alter psychologischer Reflex.
What I've seen happening to the Brits is that they've become really, really confused.
Ich erlebe das so, dass die Briten wirklich sehr durcheinander sind, dass sie Angst haben, das Falsche zu sagen. Und deshalb reden die Leute nicht mehr miteinander. Sie isolieren sich und erwarten von dem anderen nur noch Aggression. Und das wird auch nach und nach wahr.
And they expect aggression from each other, and this becomes gradually true.
Ein Beitrag von Sandra Pfister war das. Am letzten Tag der Buchmesse, da hat der Schriftstellerverband PEN auf die Lage von Autoren in Eritrea aufmerksam gemacht. Und Anja Reinhardt hat dazu die Kulturmeldung.
Mehrere Publizisten sitzen demnach ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in Geheimgefängnissen. Wolfgang Martin Roth vom österreichischen PEN erinnerte noch einmal daran, dass der eritreisch-schwedische Autor David Isaak seit rund 18 Jahren in der Isolationshaft säße. Es gäbe keinerlei Informationen zu seinem Befinden. Die Familie habe seit 2005 kein Lebenszeichen von ihm bekommen. Im Exil lebende Autoren aus Eritrea berichten von Folter und Verhören, weswegen sich auf der Buchmesse auch Menschenrechtler zu Wort meldeten und an die EU appellierten, sich stärker für verfolgte und inhaftierte Schriftsteller einzusetzen. Im weitesten Sinne geht es darum, auch hier 55 Voices for Democracy heißt eine Reihe mit Reden von bekannten Intellektuellen, die am Dienstag startet. Organisiert wurde sie vom Leiter des Thomas-Mann-Hauses im Pacific Palisades, Nikolaus Blaumer. Er nimmt mit diesen Reden Bezug auf die berühmten Radioansprachen von Thomas Mann, die der Schriftsteller in den 1940er Jahren aus eben jenem Haus in Pacific Palisades gehalten hat. Mann wollte die deutschen Hörer zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufrufen und weil die Zeiten zurzeit politisch eher instabil sind und freiheitliche Werte und der soziale Zusammenhalt gefährdet sind, halten nun unter anderem der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama oder der Historiker Timothy Snyder zeitanalytische Vorträge, die lose auf die Reden von Thomas Mann Bezug nehmen, wie Nikolaus Blaumer erklärt.
Was Thomas Mann in seinen Radioreden deutlich gemacht hat, ist, dass Demokratie stetig eine Verjüngungskur braucht. Und ich glaube, dass da eben eine Parallele durchaus liegt, die man ziehen kann, dass wir heute erleben, dass Demokratie eben keine Selbstverständlichkeit ist. Und da ist natürlich für Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen auch die Frage, was können wir dazu beitragen? Und diese Reihe 55 Voices for Democracy ist unsere Antwort darauf.
Der Deutschlandfunk ist Medienpartner und ab Februar 2020 können Sie einige der Reden in unserer Sendung Essay und Diskurs hören beziehungsweise auf der Website des Deutschlandfunks nachlesen. Der Schriftsteller Thomas Melle denkt heute in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über den Literaturnobelpreis für Peter Handke und die darauf folgende laute Empörung nach. Vor allem die Twitter-Salven gegen Handke von Sascha Stanišić, der gerade mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, verurteilt Melle. Er schreibt: Twitter, das den Puls der Meinungsmache vorgibt, richtet die Inhalte einfach auf diese Weise zu, formatiert sie in toxische Fetzen und süffisante Häppchen. Analogien und Pointen ersetzen Argumente und schaffen mit zunehmender Unschärfe eine Atmosphäre der intellektuellen Feindlichkeit. Mit Handkes Texten haben diese Texte nichts mehr zu tun, so Melle. Es ginge ja offenbar auch nicht mehr um Argumente. Ihn erinnere dieser virtuelle Schauprozess an Hasstiraden im Netz, die für gewöhnlich von ganz anderer Stelle kämen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. Michael Köhler dankt sehr für Ihr Interesse daran. Gleich nach den Nachrichten ausführlich, wie immer, die Informationen am Abend. Dort sind zwei Themen, einmal natürlich die Brexit-Verschiebung, aber auch die Wahlen in der Schweiz. Ihnen einen guten Abend.